Willkommen bei Geladen. Hier kommt die Zukunft zu Wort. Du kaufst Bio, achtest vielleicht auch beim Shoppen auf Fair Fashion, das bedeutet, das ist vielleicht nachhaltig produziert und hast vielleicht auch schon mal bei einem Flug einen sogenannten CO2-Ausgleich gezahlt, weil du gedacht hast, ich tue was Gutes. Ja, und im Nachhinein kommt man drauf, alles nur Schein. Das bedeutet Greenwashing. Tja, damit bist du auf jeden Fall nicht allein. Und während wir Konsumierenden immer versuchen, das Richtige zu tun, schmücken sich viele Unternehmen mit fremden Federn. Mit grünen Etiketten, mit cleverem Marketing, aber vor allem mit einem: heiße, heiße Luft. Und damit muss auf jeden Fall Schluss sein. Denn Fakt ist, das Klima, das braucht kein Schönreden und auch keinen Schein. Ich wünsche mir persönlich Unternehmen, die nicht nur versprechen, sondern auch wirklich verändern, die persönlich besser werden wollen und den Klimaschutz ernst nehmen. Und genau über das wollen wir heute sprechen. Und da haben wir jemanden ganz besonderen eingeladen, unsere heutige Gästin Marion Zöchbauer, Leiterin der Klimaschutzakademie.
Ja, ich bin Geschäftsführerin der Klimaschutzakademie, bin auch Mutter von zwei Kindern, lebe mit meinen Kindern und mit meinem Mann in Gensendorf. Hauptberuflich bin ich daher nicht nur Geschäftsführerin der Klimaschutzakademie, das wissen alle, die kleinere Kinder haben, beschäftige mich aber intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt schon seit einigen Jahren und habe gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Johannes Neimer-Stach, die Klimaschutzakademie gegründet, um Organisationen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten. Das machen wir über Beratung und verschiedenste Aus- und Weiterbildungsformate, offene und Inhouse-Programme.
Sehr cool, danke, dass du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Jetzt vielleicht gleich mal die erste Frage. Du arbeitest eben bei der Klimaschutzakademie mit Unternehmen, die sagen, sie wollen klimaneutral werden. Mhm. Was bedeutet das genau?
Die ganz einfache, zugespitzte Antwort wäre jetzt 90% der Emissionen reduzieren. Mhm.
Und so. Die nicht so einfache Variante?
Und die nicht so einfache Variante ist dann natürlich, dass man wirklich dahinterstehend berechnen muss, wie viele Emissionen habe ich aktuell als Organisation. Wie viel muss ich am Ende auch wirklich ausgleichen? Vielleicht sprechen wir eh noch über das Thema Kompensieren. In der Einleitung ist es gefallen mit den Fluglinien. Da gibt es schon einen Unterschied zwischen echtem Ausgleich, um dann wirklich Klimaneutralität zu erreichen. Also im Kern ist es dann wahrscheinlich nicht ganz so trivial, wie wir das gemeinsam schaffen, aber auf Organisationen runtergebrochen, wenn sie sich das nehmen wollen als Ziel. Aktuelle Emissionen, davon 90% runter im Schnitt. Und die restlichen 10% wirklich neutralisieren.
Vielleicht könntest du auch noch mal kurz für unsere ZuhörerInnen runterbrechen, wozu jetzt eigentlich Unternehmen in Österreich verpflichtet sind.
Ja, das würde ich gerne versuchen, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also es gibt nicht das eine Gesetz rund um Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist ja super breit. Jetzt schaue ich schon einmal nur auf ökologische Aspekte und da speziell auf Klimaschutz. Die wichtigsten Regulatoren aus unserer Sicht kommen von der EU. Also aus dem Green Deal heraus. Da gibt es eine Fülle von Maßnahmen und Regulatorien. Die sind auch teilweise dann für bestimmte Branchen relevanter als für andere wiederum. Dementsprechend, glaube ich, ist es schwierig, da alles wirklich so eine vollständige Liste aufzuzählen. Also die großen Organisationen, die direkt betroffen sind, wissen es meistens sehr gut.
Ja.
Also ich glaube, die brauchen diese Liste in der Form wahrscheinlich gar nicht.
Und welche sind darauf so die wichtigsten? Also wo sagst du, okay, das und das und das, das muss einfach sein?
Also ich glaube, ein großer Treiber, der funktioniert, ist der EU-ETS-Emissionshandel, also der verpflichtende Emissionshandel für große Organisationen oder große Installationen. Der treibt sicher etwas und hilft uns gesamthaft in der EU, die Emissionen zu reduzieren. Das betrifft aber, wie gesagt, sehr große Organisationen oder sehr intensive Branchen, ja, die viele Emissionen haben. Ansonsten gibt es noch ein paar Regulatorien, die sicher für alle Organisationen zumindest einmal relevant sind, die zu kennen, weil sie vielleicht nicht direkt betroffen sind, aber zumindest indirekt.
Ja.
Das eine ist die EU-Taxonomie, die grundsätzlich mal alle Wirtschaftsaktivitäten in nachhaltige und nicht nachhaltige einordnet und da wirklich Detailkriterien auf ganz vielen Seiten zusammenfasst, wie diese nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten genau ausgestaltet sein müssen, um da auch wirklich konform zu sein. Das ist ein Instrument, das in erster Linie mal vor allem auch die Banken trifft, die darstellen müssen, wie viel Finanzierung in nachhaltige Projekte geht. Mhm. Das ist für die Unternehmen deshalb relevant, weil sie sich ja tatsächlich auch Geld sparen können. Oder vielleicht überhaupt in ein paar Jahren nur noch Geld bekommen, wenn sie hier nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten haben.
Du bist ja auch der Meinung, dass jedes Unternehmen eigentlich nachhaltig handeln muss, weil sonst ist es eigentlich dem Untergang geweiht.
Ja, also ich frage mich natürlich schon, wie das anders gehen sollte, nicht? Also ich würde da gerne alle KMUs auch vor allem davor schützen, weil wenn wir als Welt klimaneutral werden möchten, als EU klimaneutral werden möchte und Österreich möchte das 2040 erreichen und wir erinnern uns an den Eingangssatz, klimaneutral -90% der Emissionen, dann glaube ich, kann das nicht ganz funktionieren, wenn die Organisationen so weitermachen wie bisher.
Jetzt gibt es ja den finanziellen Bericht für Unternehmen, aber auch den Nachhaltigkeitsbericht. Was ist das für ein Bericht und inwiefern hat der etwas verändert?
Es gibt ja den Nachhaltigkeitsbericht für einige wenige große Organisationen schon einige Jahre. Das, was die EU jetzt verändert hat mit der neuen CSRD, ist, dass sie hier verschärfte Regelungen, Standards erlässt, wie das auszusehen hat.
Ganz kurz, so. CSRD ist der Corporate Sustainability Reporting, also quasi dieser Nachhaltigkeitsbericht.
Genau, ganz genau. Ja, vielen Dank. Diese ganzen Abkürzungen, die mal herumschwirren, ist immer schwierig. Ja, genau. Darum geht's. Die großen, sehr großen Organisationen, Konzerne, börsennotierte Organisationen vor allem, die hier berichten müssen, müssen jetzt wirklich allumfassend ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen darlegen. Und das Schöne daran ist, dass sie hier wirklich Zahlen, Daten, Fakten darlegen müssen. Also da geht es nicht um qualitativ schöne Geschichten, sondern da geht es wirklich um harte KPIs auch, die darzustellen. Und das betrifft, Omnibus haben vielleicht schon einige gehört, also es war der Plan, da viel mehr Organisationen unter die Berichtspflicht zu nehmen und da reinzuholen. Jetzt gibt es wieder die Gegenbewegung, da mehr Organisationen auszunehmen. Das ist noch im Entwurfsstadium, also ehrlicherweise weiß man noch gar nicht so richtig, wo landet es dann am Ende. Auch das Lieferkettengesetz betrifft das zum Beispiel, die CSDDD.
Was würde das aber bedeuten, wenn eben die Omnibusverordnung entschärft wird, so wie es jetzt ausschaut?
Wenn sie entschärft wird, sind jetzt nur mehr nach dem vorliegenden Entwurf große Organisationen mit über 1000 MitarbeiterInnen davon umfasst. Der ursprüngliche Plan hat vorgesehen, ab 250 MitarbeiterInnen und noch Kriterien zur Bilanzsumme und Umsatz. Also das wären wirklich deutlich mehr Organisationen gewesen. Jetzt mit der Grenze von 1000 MitarbeiterInnen mindestens purzeln da wieder ganz viele raus. Das Wichtige aber, glaube ich, für die KMUs zu wissen, ist, dass die Logik dieser Berichtspflicht ist, dass die Organisationen, die berichtspflichtig sind, ihre gesamte Wertschöpfungskette transparent darstellen müssen. Das heißt nicht nur das, was direkt im Betrieb passiert, sondern auch alles, was ich einkaufe, alles, was davor passiert und alles, was danach passiert mit meinen Produkten und Dienstleistungen. Und damit sind auch die Kleinen, die in diesen Lieferketten der Großen drinstecken, indirekt betroffen. Also die müssen dann nicht einen vollumfänglichen Bericht legen, aber sie werden nach Zahlen gefragt. Das Schöne aus einer Klimaschutzperspektive ist, dass es da oft beginnt, weil Treibhausgasemissionen im Verhältnis leicht zu berechnen sind. Biodiversität ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Und da fragen Unternehmen jetzt einfach an. Und einer unserer ersten Kunden vor Jahren ist zu uns gekommen, genau mit der Frage, der gesagt hat, wir arbeiten für einen österreichischen börsennotierten Konzern. Die haben damals schon begonnen, Daten zu erheben, noch vor der CSRD. Und die wollten wissen, was so ein Werbedrehtag an CO2-Emissionen mitbringt. Weil sie das für einen Bericht verwenden wollten.
Ja.
Und ich habe es dann nicht herausgefunden, wie viel.
Aber sehr
wir
viel
haben
wahrscheinlich.
Sie, aber sehr viel, ja genau. Weil also wir haben dann mit ihnen gearbeitet, noch eigentlich vor den Emissionen. Nicht? Was heißt es überhaupt? Was ist das Ziel dahinter? Warum müssen sie das berichten? Und wo soll es hingehen? Also wir haben dann den nächsten Schritt erst begleitet. Wie rechnen sie es? Und das haben sie dann auch intern wirklich sehr gut selbst aufgesetzt.
Ja.
Ich glaube, das können auch die meisten wirklich selbst. Dieses Verständnis davor, aber das fehlt ganz oft.
Jetzt hast du eben schon selbst gesagt, dass ihr ganz oft mit der Klimaschutzakademie eben mit Unternehmen arbeitet, um eben die klimaneutral zu machen. Sind das jetzt in Unternehmen, die dazu gezwungen werden oder kommt es auch immer öfter vor, dass wirklich Unternehmen auf euch zu gehen, weil sie eben sagen, hey, wir möchten uns verbessern?
Also Zweiteres ist viel häufiger in unserem Fall,
was
uns natürlich sehr freut. Es macht auch viel mehr Spaß, natürlich mit Organisationen daran zu arbeiten, die Chancen sehen, die Innovationen voranbringen wollen. Also wir arbeiten ganz viel mit Organisationen, die auch wirklich da was bewegen möchten, denen Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist, die das oft schon im Kern noch drin haben, die wirklich ein Ziel haben, wir werden klimaneutral. Natürlich kommen auch Organisationen, die sagen, sie müssen. Wir sehen jetzt aber mit dieser ganzen Regulatorik und Omnibus und doch nicht, die nur aus diesem Antrieb heraus, wir müssen, vielleicht begonnen haben nachzudenken, haben auch in der Sekunde gefühlt den Bleistift wieder fallen gelassen und sofort wieder aufgehört, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und das finde ich sehr schade, weil die ihren ganzen Wettbewerbsvorteil, den sie irgendwie vielleicht noch hätten, wenn sie sich jetzt damit beschäftigen, wieder liegen lassen.
Mhm. Warum, weil du sagst Wettbewerbsvorteil, wir haben es auch vorhin schon angesprochen, warum ist es so wichtig, jetzt abseits davon, dass eben Klimaschutz super wichtig ist für unsere Welt, warum ist es wirtschaftlich gesehen auch so wichtig?
Unabhängig davon, dass der Markt an sich sich jetzt dreht, die Welt, die EU will klimaneutral werden, Österreich bis 2040. Da gibt es große Städte, die sich vorgenommen haben, klimaneutral zu werden, bis 2030 sogar. Wien hat ein großes Programm, bis 2040 klimaneutral zu werden. Und was jetzt schon passiert tatsächlich, ist in öffentlichen Ausschreibungen, dass zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien verlangt werden. Mhm. Das hat noch nicht unbedingt was mit irgendwelchen Gesetzen zu tun, die von EU-Seite kommen. Das ist einfach Fakt, was gerade im Markt passiert. Das heißt, wenn ich mich als Organisation nicht damit beschäftige und hier keine Kennzahlen habe, dann werde ich einfach zukünftig bei diesen Ausschreibungen nicht einmal mehr mitmachen können. Mhm. Also das wäre so ein ganz leichter Zugang, ja, wo ich sage, bitte beschäftigt euch damit, weil sonst entgeht euch tatsächlich Business potenziell, weil ihr nicht mal mehr mitmachen könnt bei diesen Ausschreibungen. Mhm. Dann selbes Thema bei Förderungen. Wenn ich als Organisation mir eine Förderung für verschiedene Themen abholen möchte, dann sind diese Förderstellen dabei, manche schon sehr weit vorne, manche gerade dabei, das aufzusetzen, dass sie auch hier Nachhaltigkeitskriterien abfragen. Unabhängig davon, wofür ich meine Förderung bekomme. Man muss so ein Minimum-Set an Nachhaltigkeitskriterien irgendwo mitliefern und sagen, wo zahlt meine Organisation im Thema Nachhaltigkeit ein, wo leistet sie einen positiven Beitrag. Deshalb das zu ignorieren völlig, ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, unabhängig davon, dass sich natürlich die Umwelt da draußen einfach ändert und wir mit einem Naturgesetz halt nicht verhandeln können.
Aber du stoßt auch immer wieder auf Unternehmen, die das ignorieren.
Ja, natürlich.
Ja.
Die gibt es tatsächlich. Ja. Also es gibt weniger Organisationen, würde ich sagen, die es komplett leugnen. Also so was vor ein paar Jahren noch tatsächlich Klimawandel gibt es nicht. Ja. Begegnet einem tatsächlich wirklich nicht mehr so häufig. Aber so ein wirkliches Verständnis, warum sollte ich das machen und wieso ist es eigentlich wichtig, ist tatsächlich bei vielen noch nicht angekommen, ja, leider.
Vielleicht hört uns ja jemand gerade zu, der ein Klein- und Mittelunternehmen führt oder in einem arbeitet und da eben was ändern möchte, weil einem einfach das Thema am Herzen liegt. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das Ganze angehen kann oder irgendwann so eine grobe Sache, wo man sagt, hey, da seid ihr schon mal auf einen richtigen Weg?
Jetzt muss ich natürlich in diesem Podcast hier sagen, wovon ich auch überzeugt bin, auf Ökostrom umstellen. weil ja, erneuerbare Energien ist natürlich einer der einfachsten Hebel, den Organisationen haben, um sofort ihre Treibhausgasbilanz einmal runterzubringen, vor allem wenn es jetzt um ein KMU geht. Ja. Also es gibt so ein paar einfache Hausübungen sozusagen, die man mal tun kann als Organisation. Im Kern ist es aber schon ein Thema, also wenn ich glaube umgekehrt, ich kann mir so eine Checkliste hernehmen und dann mache ich Schritt 1, 2, 3 und dann kann ich Nachhaltigkeit wieder auf die Seite legen, dann ja, ist die Antwort leider nein. Mhm. Also ich glaube, man muss schon Nachhaltigkeit verstehen, was nicht wahnsinnig schwierig ist. Ja, man muss wahrscheinlich Klimaschutz verstehen und ökologische Nachhaltigkeit. Dann kann man es auch relativ rasch umsetzen. Aber im Kern führt kein Weg daran vorbei, dass ich mir mein Geschäftsmodell und meine Produkte anschaue. Weil so wie unsere Welt aktuell aufgestellt ist und alle Produkte und Dienstleistungen, ist es halt nicht nachhaltig, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Das heißt nur so, ja, aus dem Regal zwei Dinge rausnehmen, umsetzen und dann habe ich Nachhaltigkeit erledigt, ist es leider nicht.
Switchen wir vielleicht mal kurz die Sichtweise. Wir haben jetzt von den ganzen Unternehmen gesprochen. Gehen wir mal in die KonsumentInnen-Sicht. Ich habe es in der Anmoderation eben schon gesagt. Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, dass man sich denkt, ah ja, das ist super, das ist nachhaltig, deswegen kaufe ich es und im Nachhinein kommt man drauf. Eigentlich total der Schwachsinn gewesen und die haben sich einfach nur eben mit dem geschmückt. Mhm. Ja, es ist jetzt schon eigentlich ein Marketing-Ding geworden, dass man eben nachhaltig ist. Mhm. Hast du da vielleicht selbst irgendwelche Tipps, wie man das eben durchschauen kann? So, hey, das kann nicht sein. Also,
also es ist wahnsinnig schwierig. Also ich selbst stehe oft vor den Regalen, weil man muss gewisse Dinge einfach kaufen und denke mir dann, was ist das jetzt und wie nachhaltig ist das? Also was auf jeden Fall ein Tipp ist, ist klimaneutral, CO2-neutral, sogar klimapositiv. Das kann alles grundsätzlich einmal nicht stimmen. Mhm. Ja, also wenn ich sage, klimaneutral heißt 90% der Emissionen runter in der gesamten Wertschöpfungskette und den Rest ausgleichen, das gibt es aktuell nicht bei den Organisationen oder bei Produkten. Das heißt, da würde ich schon mal sagen, Achtung, Achtung, wenn sowas oben pickt, ist es für mich aktuell ein großer Marketing-Claim. Es gibt ein paar gute Umweltsiegel tatsächlich. Es gibt leider hunderte Siegel, die ganz viele davon auch selbst gestrickt sind, was es wahnsinnig schwierig macht für Konsumentinnen und Konsumenten.
Aber wie kann das sein? Also woran scheitert es da bitte?
Ja, es gab bis jetzt noch keine Regulatorik, nicht, die das verboten hätte, ja, einen Marketing-Claim zu machen. Und dann macht man halt schöne Darstellungen, die siegelähnlich aussehen, ja, wo zwar vielleicht nicht oben steht Siegel, aber die vom ersten Hinschauen her so den Eindruck erwecken. Ah, das schaut aus wie ein Siegel, nicht? Das kann man sich irgendwie so vorstellen, wie das ausschaut. Das muss doch gut sein. Ja? Ist ja nicht verboten gewesen, dann sowas zu machen. Wobei man das vielleicht ein bisschen relativieren muss, können wir dann noch eingehen aufs UWG ein bisschen. Aber da ist halt viel passiert. Und es gibt ein paar wenige Siegel, also Umweltbundesamt zum Beispiel, das deutsche Umweltbundesamt auch und beim österreichischen wahrscheinlich auch, aber auch NGOs listen wirklich gute Umweltgütesiegel auf. Das heißt, ich würde mich an die halten. Ja, wenn ich nach dem gehen möchte, würde ich mal dort reinschauen und sagen, was listen die, was ist ein gutes, qualitativ wirklich wertvolles Gütesiegel? Nach dem würde ich gehen. Und der dritte Punkt ist Transparenz. Also je transparenter die Organisationen sind, desto glaubwürdiger sind sie natürlich. Das heißt, wenn da ein QR-Code oben ist, ich komme auf die Website, da stehen ganz viele weitere Informationen, nämlich wirklich nicht nur Blabla, sondern mit KPIs, mit Zahlen, Daten, Fakten, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es zumindest einmal besser ist und der Schritt in die richtige Richtung.
Jetzt sind wir ja schon voll drin im Thema Greenwashing. Vielleicht kannst du nochmal unseren ZuschauerInnen und HörerInnen erläutern, was denn überhaupt Greenwashing bedeutet.
Die eine Frage ist wahrscheinlich, ab wann ist es juristisch gesehen Greenwashing? Also wann ist es vielleicht verletzt ein Gesetz tatsächlich? Und wann würden wir aber vielleicht sagen, es ist Greenwashing? Also da gibt es, glaube ich, 50 Shades of Green irgendwo dazwischen, ja. Juristisch gesehen, es gibt einmal grundsätzlich das UWG, das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das ist, glaube ich, über 100 Jahre alt als Gesetz, das heißt nichts Neues. Und das besagt, dass Unternehmen mit den Claims, mit denen sie dann nach außen gehen, nicht in die Irre führen dürfen. So. Das heißt, Greenwashing in der Form, ich führe in die Irre, heißt, ich suggeriere den Konsumentinnen und Konsumenten, dass etwas besser ist für die Umwelt, dass es, wenn nicht, ressourcenschonender ist und de facto aber nicht ist, ja, oder viel weniger ist, als es den Anschein erweckt, ja, dann ist das auch jetzt schon nicht erlaubt. So. Was das aber genau ist oder nicht, entscheidet dann die Richterin oder der Richter. Das heißt, deshalb kann man da jetzt nicht immer genau sagen, das ist 100% juristisch gesehen Greenwashing oder sagen wir so, ich kann es nicht, ich bin auch keine Juristin, ja, vielleicht können es andere. Und dem versucht aber eben die EU jetzt auch weiter einen Riegel vorzuschieben, indem sie da zusätzliche Regelungen erlässt, damit das konkretisiert wird, was Greenwashing da bedeutet.
Was auch sehr, sehr wichtig ist,
ja,
damit sich was ändert.
Ja.
Was sind denn so die typischen Missverständnisse, die Unternehmen in der Kommunikation über ihre Nachhaltigkeit machen?
Also ich glaube, ein Missverständnis ist so, Wörter und Begriffe verwenden, die sie selbst nicht gut genug verstehen.
Wie zum Beispiel?
CO2-neutral, klimaneutral, klimapositiv. Ja, das sind Begriffe, eben, die in der Vergangenheit verwendet wurden, in gutem Glauben auch von vielen Organisationen, die über irgendwelche Projekte, wo sie, weiß nicht was, kompensiert haben, ja, da auch Geld in die Hand genommen haben und dachten, sie tun etwas sehr Gutes damit. Also es ist nicht immer bösartiges Greenwashing. Aber der Begriff einfach seit jeher auch falsch verwendet wurde, ja, und damit in die Irre geführt wurde. Das ist so ziemlich das Häufigste. Und dann sind aber noch eine Reihe von anderen Dingen, und das ist jetzt so ein bisschen dieses, was ist es? Ist es jetzt juristisch gesehen schon Greenwashing oder nicht? Der VKI, der Verein für Konsumenteninformation, listet da auch ganz schön Kriterien auf. Der checkt das auch regelmäßig. Da gibt es den Greenwashing-Check vom VKI, da kann man sich auch Beispiele anschauen. Vage Informationen, also sehr schwammig formuliert, keine Zahlen, Daten, Fakten dahinter mitgeliefert. Tatsächliche Lügen wird weniger, aber gab es auch, tatsächlich falsche Behauptungen aufstellen nach außen. Dieser Gütesiegel-Dschungel ist immer eins der häufigsten Greenwashing-Thematiken. Ich erwecke den Anschein, dass etwas ganz toll ist, was es nicht ist.
Kannst du uns da vielleicht konkrete Beispiele auch geben? Bei Unternehmen in der Vergangenheit, die das eben falsch gemacht haben?
Es gibt ja zwei sehr bekannte Urteile in Österreich, mit einer Fluglinie und einer Brauerei. Das kann man sich gerne anschauen, auch beim VKI, weil der das angestrengt hat. die auch wirklich falsch geworben haben tatsächlich. Also wurde ja dann auch festgestellt. Und beide auf, mit diesem Begriff CO2-neutral. Mhm. Ja, also das ist so, deshalb ist dieser Begriff, das ist so schwierig. Und sie wurden beide verurteilt, weil sie beide CO2-neutral in dem Claim verwendet haben. Also wir sind oder beziehungsweise das Produkt ist CO2-neutral. Mhm. Und das stimmt faktisch einfach nicht.
Kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, was CO2-neutral bedeutet?
Mhm. Wenn das ganze Produkt CO2-neutral wäre, müsste die ganze Lieferkette, also vom beim Produkt jetzt, ich hole mir den Rohstoff, bis am, ganz am Ende, es wird nicht mehr verwendet, es gibt, ist ein Abfallprodukt oder so, plus das, was die Organisation aber zusätzlich auch noch vielleicht an Emissionen hat, in dem Fall jetzt nur CO2-Emissionen, Treibhausgase ist mehr, aber in dem Fall CO2, das dürfte quasi keine Emissionen mehr ausstoßen und die paar Restemissionen vielleicht, die noch da sind, eben neutralisieren. Aber dieser Schritt von, ich reduziere die Treibhausgasemissionen, das passiert aktuell nicht. Also es wird oft so ein Vergleich dann, nicht? Mein Produkt hat ein bisschen weniger CO2-Ausstoß als das andere. Ja.
Mhm.
Es ist trotzdem nicht gut für die Umwelt. Es stößt trotzdem CO2 aus.
Ja,
das
ja.
kann man nicht schönreden. Ja.
Ich habe mir das auch oft gedacht beim Buchen, dann so, das ist irgendwie total hirnrissig und das geht sich irgendwie auch gar nicht aus, dass das dann CO2-neutral ist. Aber irgendwie denkt man sich halt dann trotzdem, naja, ja. man will was Gutes tun, klickt man es einfach an.
Genau, und ich verstehe das auch aus einer Konsumentinnensicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ja. Es gibt ein paar so Dinge, wo man einfach weiß, die sind halt schlechter fürs Klima oder für die Umwelt oder ökologisch gesehen. Das ist Fliegen. Also im Bereich Mobilität einfach so, das ist beim Essen, ja. Fleischessen ist einfach grundsätzlich einmal schlechter als pflanzenbasierte Ernährung. Heißt jetzt nicht, dass jeder 100% vegan essen muss, aber es gibt einfach ein paar so Dinge, wo man weiß, einfach grundsätzlich ist es schlechter. Deshalb ist es halt noch einmal schwieriger, wenn ich dann auf einem Wurstbackerl das Pickerl CO2-neutral oben habe. Das kann sich nicht ausgehen. Ja. Ja. Das ist, also wo, wie soll das sein? Das ist noch in Plastik verpackt, ja, in einem Kühlregal, in dem Supermarkt drinnen. Also das sind so viele Elemente, da frage ich mich immer, das kann ja gar nicht gehen.
Ja, total. Jetzt haben wir eben schon viel über Greenwashing gesprochen. Ein weiterer wichtiger Begriff ist dabei Green Claims Directive. Möchtest du uns vielleicht mal kurz erläutern, was dieser Begriff bedeutet?
Also die Green Claims Directive ist eine Regelung der EU, die geplant ist aktuell. Wir wissen noch nicht genau, wann sie kommen wird. Ja, also sie gibt es im Entwurf, die Trilogverhandlungen laufen. Die soll eigentlich eine Richtlinie, die es schon gibt, spezifizieren. Die EU hat letztes Jahr die ECGT oder MCO, das sind diese schönen Abkürzungen, das ist die Empowering Consumers for the Green Transition Richtlinie, die hat sie umgesetzt, also die wurde vor einem Jahr verabschiedet. Die muss in nationales Gesetz überführt werden. Also kann ich noch nicht genau sagen, wann das in Österreich passiert. In der Theorie hat Österreich ein knappes Jahr Zeit. Praktisch werden wir sehen, ob sie das schaffen, das rechtzeitig umzusetzen. Aber das ist so der erste Schritt der EU, das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, also diese Irreführung eben aufzugreifen und da Konsumentinnen und Konsumenten besser zu schützen, damit sie eben bessere Kaufentscheidungen treffen können. Das ist so die Idee dahinter.
Also runtergebrochen kann man sagen, es sind so quasi Spielregeln für Unternehmen, und Greenwashing soll vielleicht ein bisschen unattraktiver werden, oder? Dass es halt weniger ausgeführt wird.
Ja, Greenwashing soll ganz sicher unattraktiver werden, richtig. Ja, da sind auch höhere Strafen geplant für Unternehmen, die dann trotzdem Greenwashing betreiben. Und die Green Claims Directive geht dann noch einen Schritt weiter, sozusagen, oder das ist der Plan, weil wir wissen es ja noch nicht, in welcher Form, wie sie genau umgesetzt wird, dass sie diese ECGT, also diese Empowering Consumers for the Green Transition Richtlinie, noch einmal mehr unterstützt. Also mir sagen Juristinnen immer, das ist so wie die Schwestern-Direktiven so ein bisschen, indem sie konkreter vorgibt, wie Unternehmen ihre Umweltaussagen mit Zahlen, Daten, Fakten und wissenschaftlich basiert hinterlegen müssen. Also das konkretisiert das Ganze nochmal und soll auch die Vorgaben für die ganzen Gütesiegel nochmal konkretisieren. Wie muss der Prozess da genau ausschauen? Wann ist es wirklich ein validiertes, akzeptiertes Gütesiegel? Da, wo sich jetzt die Geister ein bisschen scheiden oder wo die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, ein Kernelement im Entwurf der Green Claims Directive ist, dass Organisationen, bevor sie mit diesem Green Claim nach außen gehen, also den außen irgendwie kommunizieren, den durch eine unabhängige Prüfstelle sich abnehmen lassen müssen. Also sie müssen das vorab dieses Produkt, nicht? Das bleiben wir bei dem Wurstbackerl. Ich muss mir das irgendwie zertifizieren lassen. Ich nehme an, es wird niemand probieren, weil es wird nicht funktionieren. Aber ich nehme dieses Wurstbackerl, mache da wirklich so eine Lifecycle-Analysis, also so von Anfang bis zum Ende durch. Ja, was stecken da für Emissionen dahinter? Was stecken da sonst für KPIs dahinter? Berechne das ganz akkurat. Lass mir das doch eine unabhängige Prüfstelle dann noch belegen, dass das jetzt besser ist, weil, fällt mir ein bisschen schwer bewusst, aber okay, ist jetzt besser als. Und dann erst darf ich mit einem Claim nach außen gehen und sagen, das ist jetzt, weiß ich nicht, wer hat weniger Wasserverbrauch oder was auch immer dann dahinter steckt, ist mit weniger Energieaufwand hergestellt worden.
Generell beim Klimaschutz, man hat irgendwie das Gefühl, es ist ständig Thema und die Leute wollen, dass sich was verändert, aber gefühlt tut sich halt nichts oder halt zu langsam. Was würdest du denn du als Privatperson, aber auch als Leiterin der Klimaschutzakademie wünschen für die Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass die EU-Regulatorik, so wie sie geplant war, kommt, weil der Kern wahnsinnig genial ist, weil alle Regulatorien, wir haben die CSRD angesprochen, die Green Claims Directive, die EU-Taxonomie haben wir angesprochen, es sind noch ein paar andere, die gehen im Kern auf Transparenz. Und je transparenter wir sind in dem ganzen Thema mit Zahlen, Daten, Fakten, desto bessere Entscheidungen können getroffen werden, sowohl von VerbraucherInnen, aber auch von den Unternehmen. Und Transparenz ist auch ein Element in den sozialen Kipppunkten. Wie können wir diese grüne Transformation wirklich schneller erreichen? Also das würde ich mir am meisten wünschen.
Mega spannendes Thema. Gefühlt könnte man noch stundenlang weiterreden. Wir sind aber jetzt schon am Schluss angekommen. Und für den Schluss haben wir jetzt noch was Besonderes vorbereitet. Und zwar den Ökostrom AG Kurzschluss. Das heißt, du bekommst jetzt 5 kurze Fragen und du beantwortest die einfach spontan aus dem Bauch heraus.
Okay.
Ja? Gut, wir beginnen mit der allerersten Frage. Papierkalender oder App?
Weder noch.
Was sonst?
Das Gehirn.
Das ist, du bist Mama, oder? Wie schaffst du das?
Nein, tatsächlich persönlich App.
Ja. Kaffee oder Spaziergang?
Kaffee.
Bauchgefühl oder Excel-Tabelle?
Excel-Tabelle.
Zukunftsoptimistin oder Zukunftszweiflerin?
Optimistin.
Super. Und leise denken oder laut diskutieren?
Beides.
Weil?
Weil es manchmal das eine braucht und manchmal das andere.
Sehr schön. Liebe Marion, vielen lieben Dank, dass du heute bei Geladen warst. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und an euch danke natürlich fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like oder über ein Abo. Und natürlich schickt es weiter an Menschen, die das auch hören sollten. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.